Herzlich willkommen bei Bike2Global, dem Podcast rund um Radreise und Bikepacking. Und bevor du dich vorstellst, ich habe gesehen, du kommst aus Greifswald. Das ist sehr schön, da können wir gleich drüber quatschen, denn ich habe in Greifswald meine Frau kennengelernt. Ein Freund war dort ganz viele Jahre lang. Also sie hat dort studiert, nordische Geschichte am Nordistik-Institut. Und mein Kumpel Stefan, mit dem ich früher die ganzen Radreisen gemacht habe, der ist dort Physiker geworden sozusagen und sein Vater davor auch. Also ich habe eine ganz enge Greifswald-Beziehung. Wir fahren da auch regelmäßig noch hin, gucken uns das alles an und so. Also eine wunderschöne Stadt, aus der du kommst. Bevor, wie gesagt, du jetzt auch das Wort ergreifen darfst. Du hast mir eine E-Mail geschickt, aus der zitiere ich, und das finde ich nämlich so schön. Da habe ich nämlich sofort, ich glaube innerhalb von 5 Minuten oder so, habe ich doch geantwortet, oder?
Ja, es waren glaube ich nur 2 Minuten oder so.
Ach so, okay. Also jetzt, was hat mich getriggert? Du hast geschrieben, hallo, ich bin Filmemacher aus Greifswald und habe 2022 ein großes Abenteuer auf dem Fahrrad erlebt und darüber eine Dokumentation Spielfilmlänge produziert. Ich bin mehr als 6000 Kilometer durch den Norden Europas, insbesondere Norwegen, geradelt, habe 4 Monate lang unentwegt in einem Zelt oder draußen geschlafen und das Leben als Radreisender in all seinen Facetten kennenlernen dürfen. Diese Welt war neu für mich, denn eine solch lange Radreise habe ich bisher noch nicht gemacht. Und da wusste ich schon, da habe ich gar nicht weitergelesen, gesagt, alles klar, das will ich mir auf jeden Fall anhören. Und deswegen jetzt nochmal ganz offiziell herzlich willkommen, Jens. Und jetzt du, stell dich doch mal vor.
Ja, hallo Martin, vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau, ich bin Jens, ich komme aus Greifswald, beziehungsweise habe Greifswald zu meiner Wahlheimat gemacht, ganz hier oben im Nordosten von Deutschland, für die, die es nicht wissen. Ja, so ein bisschen der Liebe zum Wasserwegen, zum Wassersport hierher gekommen. Genau, und hier in Greifswald arbeite ich ja, im Moment als selbstständiger Kameramann, als Filmemacher und produziere für Unternehmen Werbung und Image-Sachen und habe mich aber auch immer mehr jetzt in den Bereich Dokumentation entwickelt. Hatte da ein bisschen experimentiert, hatte dort angefangen, so kleinere dokumentarische Sachen zu filmen. Und habe gemerkt so, wow, da steckt doch eine ganze Welt dahinter. Das ist doch irgendwie total spannend, nicht nur einfach, ich sag jetzt mal ganz plump, bunte Bilder zu produzieren, die zwar schön aussehen, aber die vielleicht gar nicht so viel aussagen. Und diese Bilder zu nutzen und damit Geschichten zu erzählen, das ist das, was mich im Moment gerade sehr, sehr fesselt. Und ja, mich auch dann tatsächlich zu diesem Filmprojekt gebracht hat.
Ich gehe hier gerade durch deinen Instagram-Account. Kitesurfen scheint auch noch so ein Thema bei dir zu sein, ne?
Ja, genau. Kitesurfen ist so ziemlich das große Thema, was sich schon seit 15 Jahren jetzt durch mein Leben zieht. Früher sehr, sehr intensiv betrieben. Und wie gesagt, ja dann auch entsprechend immer näher ans Meer gezogen, dass die Wege nicht mehr so weit waren. In dem Bereich auch viel angefangen, also in dem Bereich viel gemacht, viel produziert. Also da kam auch so ein bisschen dann eben so die Liebe zur Kamera, also wirklich kleinere Sachen zu produzieren. Ja, genau. Und es ist aber eben nicht dabei geblieben. Also es ist vor allem sind es die Wassersportthemen, die so ein bisschen der Einstieg waren und die jetzt auch noch weiterlaufen. Aber ich merke ganz klar, dass es geht für mich einfach dorthin, dass ich gern mit meinen Bildern wirklich Geschichten erzählen will.
Du bist ja, also wie du ja auch in der E-Mail gesagt hast, durch Skandinavien quasi gefahren. Also warst ja auch da immer in der Wassernähe. Aber wie kamst du eigentlich jetzt zum Thema Radreisen? Du hast ja auch geschrieben, das war für dich ja auch eine neue Welt. Aber wie kommst du... Also wie kommt man auf die Idee? Also ich weiß das, ja. So, aber wie war es bei dir sozusagen? Wie das muss ja irgendein Auslöser gewesen sein, dass du gesagt hast, ja, lass mal da hochfahren. Da musst du auch gleich nochmal sagen, wie dann deine Route war.
Ja, also ich glaube, ich war einfach schon immer gern draußen unterwegs. Und es ist ja auch so, der Wassersport ist ja auch einfach, du spürst halt einfach die Natur. Du spürst da einfach extrem die Elemente. Und ich glaube, ich bin auch einfach schon immer gern Fahrrad gefahren und ich war auch mit meinen Eltern früher viel draußen unterwegs. Wir waren eigentlich immer zum Camping, also war das einfach schon so ein bisschen mir in die Wiege gelegt. Und es hat aber lange Zeit gedauert, bis ich das dann auch mal wirklich kombiniert habe. Und Das hatte ich dann 2019 mal für mich probiert. Da war ich dann, habe ich eine Woche Urlaub gemacht und bin einfach mal von hier nach Schweden aufgebrochen, weil tatsächlich von Rügen aus bist du in wenigen Stunden mit einer Fähre in Schweden. Mhm. Und ja, habe mir damals einfach alles genommen, was ich irgendwie hier hatte, habe mir noch irgendwie eine Fahrradtasche ausgeliehen und bin mit meinem alten Fahrrad los und habe tatsächlich sofort gemerkt, so wow, das ist ja irgendwie eine Art des Reisens, die einfach total spannend ist und die auch einfach richtig gut zu mir passt, weil ich bin einfach die ganze Zeit draußen unterwegs und ich bin einfach richtig nah dran an der Natur. Also das hat mich direkt nicht mehr losgelassen und ich muss auch sagen, also ich war schon in einigen Ländern dieser Welt auch unterwegs und hier und da dann auch mit dem Auto gereist und da waren sicherlich super, super spannende Sachen dabei, viel spannende Natur auch, aber ich muss sagen, dass diese eine Woche in Südschweden mich wirklich sehr, sehr beeindruckt hat und ich dort einfach schon gemerkt habe, das kann es noch nicht gewesen sein, da kommt auf jeden Fall noch was.
Ja.
Was mich auch vor allem so begeistert hat, ist dieses jeden Tag weiterfahren, irgendwie nicht am Abend wieder zu Hause zu sein oder vielleicht nach dem Wochenende, sondern einfach mal eine längere Strecke zu fahren und einfach immer, immer weiterzukommen. Ja, 2019 hatte mich das dann so ein bisschen, drängte dann halt natürlich die Arbeit und ich bin wieder zurück. Und es ist dann erstmal so ein bisschen verloren gegangen für mich, die ganze Geschichte. Ich muss auch sagen, ich war auch dann danach, glaube ich, erstmal nicht so wirklich wieder mit dem Fahrrad unterwegs. Aber es ploppte dann auf jeden Fall nochmal auf. Und es war dann so Ende 2021, als ich mir so ein bisschen überlegt habe, so wie möchte ich denn jetzt weitermachen? Hatte damals noch in einem anderen Job gearbeitet. Und merkte aber auch so, das Filmemachen, das ist einfach was ich jetzt auch nochmal probieren möchte, das auch mal hauptberuflich zu machen. Ja, und da war dann auch so ein bisschen die Idee geboren, okay, mit dem Jobwechsel nehme ich mir jetzt einfach mal die Zeit und setze einfach mal so eine längere Reise, wie ich sie einfach machen möchte, mal um. Und ja, die Idee war für mich, ich fahre nach Norwegen auf die Lofoten. Das ist einfach eine Landschaft, die ich halt mit eigenen Augen noch nicht gesehen hatte bis zu diesem Zeitpunkt und mich sehr beeindruckt hat. Ja, und das war dann einfach, das war es im Prinzip schon erstmal. Ne? Also da war erstmal diese Idee geboren, da hoch auf die Lofoten und ja, dann vielleicht auch mit dem Flieger wieder zurück. Letztendlich ist dann doch aus dieser ganzen Reise eine ganze Ecke mehr geworden. Das finde ich auch immer so spannend, wenn man Reisen sich entwickeln lässt. Also wenn da einfach Raum ist, dass sich was entwickeln darf, nicht alles irgendwie im Voraus irgendwie strikt geplant ist und felsenfest ist. Ja, und damit konnte sich dann doch eine ganze Ecke mehr aus der Reise noch entwickeln.
Wir können ja schon mal spoilern, ne? Also ich habe ja gesehen, dass deine Freundin, oder? Ja, Freundin, ne? Oder eine Freundin. Ich weiß nicht, hat sich
das. Es ist meine Freundin, dann, ja, genau.
Ist deine Freundin. Gut, weiß eigentlich so. Die kam noch dazu, dann später, ne? Also da warst du ja schon ein bisschen länger unterwegs und dann seid ihr sogar noch durchs Baltikum zurückgefahren, ne?
Ja, genau. Also ich hatte mir quasi vorgenommen, ich wollte auf jeden Fall einen Teil der Reise alleine machen. Also ganz ursprünglich war es auch alleine geplant und dann wurde da auch so ein gemeinsamer Reiseteil noch mit raus, weil meine Freundin auch gesagt hat, so hey, das finde ich auch spannend, da hätte ich auch Lust drauf. Und dann habe ich das quasi gesplittet. Den ersten Teil habe ich eben, die ersten 2 Monate in dem Fall, habe ich alleine verbracht. Und den zweiten Teil, den sind wir dann zusammengefahren, genau. Da war dann meine Freundin mit dabei, die hat sich auf anderen Wegen auch mit ihrem Fahrrad den Weg dann Richtung Lofoten gebahnt. Und genau, hatte auch noch ihren eigenen Reiseteil in Norwegen, hatte ihre frühere Gastfamilie besucht. Und ja, dann ging es quasi in der zweiten Hälfte dann für uns gemeinsam weiter.
Hattest du eigentlich, als du das so geplant hast, schon immer im Hinterkopf, darüber möchte ich einen Film machen?
Ja, tatsächlich. Also vielleicht noch nicht 2019, wo ich drüber nachgedacht habe. Damals war dann auch noch so dieser Gedanke so, ja, vielleicht mal zum Nordkap, aber das sind doch irgendwie, das sind bestimmt 2000 Kilometer und so eine weite Strecke mit dem Fahrrad, ich weiß gar nicht, ob ich das packe. Aber dann habe ich, als ich dann gesagt habe, so hey, ich mache jetzt diese lange Reise, dann war natürlich einerseits dieser Gedanke, ey, ich möchte das einfach mal herausfinden, wie das ist, so eine lange Reise mit dem Fahrrad zu unternehmen. Und zweitens habe ich einfach gesagt, so hey, die nächste Dokumentation, die ich drehen werde, die werde ich über mich selbst drehen und es wird dann quasi dieser Reisefilm bei rauskommen.
Und hast du dann, also weil du hast ja beeindruckende Aufnahmen gemacht, ich habe das gesehen, da gibt es in Norwegen, da bist du so mehrere Serpentine hochgefahren. Ich glaube, das ist auch recht bekannt, diese Straße, ne? Die da so sich so hochschlängelt. Und da hast du mit der Drohne gefilmt und so. Also du hast ja auch sehr viel Zeug mitgenommen. Wie sah das konkret aus? Was hattest du da alles dabei, um so Filme zu machen?
Ja, es war immer ganz lustig, weil ich generell sehr bepackt unterwegs war. Also ich glaube, ich hatte am Anfang irgendwie mein Fahrrad plus Gepäck, hatte dann doch irgendwie 50 Kilo. Und dann wurde dann auch immer von anderen Radreisenden gefragt, so hey, was habt ihr denn alles dabei? Und dann konnte ich auch immer sagen, so hey, ich habe allein 5 Kilo Kameraausrüstung dabei oder vielleicht sogar noch mehr. Ja, genau, ich habe das Ganze quasi mit einer Systemkamera gefilmt, also eine große Kamera mit einem Objektiv. Dann hatte ich eine kleine Actioncam dabei, so ein bisschen als Möglichkeit, auf dem Fahrrad schnell mal was aufzuzeichnen. Und dann hatte ich noch eine Drohne dabei, genau, die ich, ich glaube, ganze 3 Mal verwendet habe auf dieser gesamten Reise. Also es ist halt auch immer mit ein bisschen Aufwand verbunden. Aber du hast schon diese Aufnahmen angesprochen, die ich am Geiranger Fjord aufgenommen habe. Genau. Und da muss ich dann doch sagen, da war ich dann doch im Schnitt sehr, sehr glücklich darüber, dass ich diese Aufnahmen dort erstellt habe und mir die Mühe gemacht habe.
Na, ich finde das ja auch, also ist mir auch aufgefallen, dass du damit sehr, mit Drohnenaufnahmen sehr behutsam umgehst, auch im Gesamtwerk, ne? So, weil ich habe so manchmal den Eindruck, seitdem die Drohnen halt auch so populär geworden sind, jeder Bikepacking-Film oder Radreisefilm, der braucht auf jeden Fall Drohnen, ja. So, also so wie früher so Fisheye-Bilder, ne? Als ich noch fotografiert habe, so mit Spiegelreflexkamera, dann war immer so Fisheye irgendwie total in. Aber du konntest ja quasi in einem Vortrag nur 2-3 Mal so einen Effekt bringen, dann war der ja auch durch, ne? Also war das ja auch nichts Neues mehr. Und so ist das ja so mit Drohnen. Manche sind ja komplett nur mit, also immer von oben fährst lang, ja, okay, schön, aber dann hat sich das auch. Deswegen ist mir das da ganz besonders aufgefallen. Und es hat gepasst. Du hast auch so Gegenschnitt dann gemacht, ne? So wie du da unten so hochkeuchst und dann wieder die Drohne.
Ja, genau.
Also ewig da hocheierst. Wie lange hast du eigentlich gebraucht, da an dem Geiranger Fjord da hochzufahren?
Oh, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, in Summe war ich bestimmt 2 Stunden da hoch unterwegs, aber weil ich halt auch immer wieder Pausen gemacht habe, ne? Und dann hast du irgendwie gefilmt, dann hast du die Drohne stehen lassen, bist vorbeigefahren und musst natürlich wieder ein Stück runter und nochmal hoch. Und so ein ganzer, dieser ganze Filmprozess, diese Dokumentation zu drehen, das ist ja auch einfach eine Sache, die noch relativ viel Zeit frisst auf so einer Reise. Das merkt man dann doch relativ schnell. Für mich aber irgendwie auch einfach eine gute Sache, weil ich ja sowieso einfach sehr affin bin in dem Bereich und einfach sage so, hey, da habe ich Lust drauf. Das heißt, ich investiere die Zeit gern. Und es ist natürlich auch am Anfang hier und da ganz schön, weil in den Zeiten, wo ich quasi mir die Kamera dann aufbaue und diese Szenen filme und so weiter, dass ich mich tatsächlich immer ein bisschen ausruhen konnte. Also,
ja, okay. Selbst als die Mitches da waren und dich gepiesackt haben, immer wenn du angehalten hast. Ich habe auch gesehen, ihr hattet 2 Zelte und du hast dann deiner Freundin das eine Zelt geholfen, die Mücken weggemacht, schnell zu, ja, so dass sie da nicht leer gesaugt wird und dann bist du ins andere. Oder also das muss ja auch anstrengend gewesen sein dann, ne?
Ja, genau, das war so ein bisschen die Finnland-Geschichte. Da hatten wir dann doch ein bisschen mit den Mücken zu kämpfen. Aber vielleicht sollten wir erst noch mal ein bisschen auf die Reisechronologie eingehen und dann kommen wir einfach nachher dann noch mal direkt zu Finnland und dann
Erzähl mal die Route. Wo bist du? Also wo seid ihr gestartet? Greifswald wahrscheinlich. Und dann wie seid ihr gefahren erstmal bis Norwegen, Lofoten. Dann wann habt ihr euch getroffen? Wie seid ihr dann weiter?
Ja genau. Also meine Idee war quasi, ich möchte von meiner Haustür bis auf die Lofoten fahren. Also das heißt, ich bin auch direkt dann hier in Greifswald gestartet, bin dann über die Insel Rügen und bin von dort dann mit der Fähre nach Istad war es, glaube ich, damals. Dann konnte ich von einmal die Küste entlang, quasi die Westküste Schwedens hoch, Richtung Oslo. Und von Oslo musste ich dann leider mit einer Sache brechen, die ich eigentlich nicht machen wollte. Ich bin dann Zug gefahren tatsächlich, weil ich nach Bergen wollte. Das heißt, meine Route sollte dann auf jeden Fall an der norwegischen Westküste weitergehen. Und es hatte ordentlich geschneit im April nochmal. Also da kam nochmal einiges an Neuschnee runter und die Hardanger Widder war wirklich noch komplett tief verschneit. Ja. Und ich hätte vermutlich für die Strecke Oslo-Bergen, ich denke, es wären irgendwie so circa 2 Wochen gewesen. Und ich war nicht so richtig darauf eingestellt, muss man sagen. Also ich war auf Regen eingestellt. Ich war auch vielleicht auf Temperaturen oder Nachttemperaturen, die mal ein bisschen kälter sind, eingestellt. Aber irgendwie die ganze Zeit Nässe, Schnee, war dann was, wo ich einfach die Entscheidung treffen musste, dass ich das den Teil überspringen werde. Ja, dann bin ich quasi mit der Bergensbahn von Oslo nach Bergen gefahren. Und von dort ging die Reise eigentlich grundsätzlich auf der Küstenstraße Richtung Norden. Ich habe dann aber auch noch an einer Stelle nochmal so einen Abstecher gemacht. Das hatten wir eben auch schon kurz angedeutet. Ich war noch am Geiranger Fjord und davor war ich noch an den großen Festlandgletschern. Das war auch nochmal eine ganz gute Abwechslung. Also die Küstenstraße ist dann doch auch immer wieder recht ähnlich, sag ich mal. Ja. Und das Inland dann nochmal zu sehen, das hat auf jeden Fall meine Reise da definitiv noch bereichert.
Wie ist das eigentlich auf dieser Küstenstraße zu fahren? Das ist ja eigentlich eine Hauptverkehrsader, oder? Also war das mit dem Fahrrad trotzdem okay? Oder wie ist es dir da so ergangen von den Autos her, vom Verkehr her?
Also tatsächlich ist es meistens gar nicht so stark befahren. Mhm. Also in Norwegen hast du ja eigentlich die E6, die Autobahn, die da nach Norden führt. Die Küstenstraße ist ja nun auch teilweise doch auch eher so, ich sag jetzt mal so die Möglichkeit für Touristen irgendwie viel vom Land und der Natur zu sehen. Man muss ja natürlich auch viel Zeit mitbringen, weil sie ist ja auch ständig unterbrochen wieder von Fähren. Also du hast wirklich die ganze Zeit endet die Straße und dann kommt eine Fähre und du fährst mit der Fähre rüber. Und das machst du wirklich, das machst du sogar als Radfahrer, hatte ich das, glaube ich, zeitweise, dass man irgendwie 2-3 Mal oder so am Tag die Fähre nehmen musste. Und was aber auch in Norwegen ganz cool ist, denn als Radfahrer sind die Fähren in der Regel auch für dich kostenfrei. Also ich stand damals an der ersten Fähre und habe dann dort jemanden angesprochen und habe gemeint so, hey, wo hole ich denn jetzt hier mein Ticket? Und der meint so, hey, das hier bezahlen in der Regel nur die Autos. Also eigentlich kannst du da einfach so drauf. Und das ist natürlich irgendwie auch so eine ganz, ganz coole Sache, weil man wirklich auch mit einem relativ geringen Budget als Radreisender durch Norwegen kommt.
Ja, es ist, ja, so gesehen ist ja teuer, ne? Aber wie du schon sagst, wenn man da mit dem Fahrrad unterwegs ist, geht es ja noch. Wie war das da von der Versorgungslage her und dann an den Supermärkten? Merkte man das dann schon, die Preise, oder geht das auch noch als, du hast ja auch gekocht viel, ne?
Ja, genau, also ich war sehr low budget unterwegs. Das heißt, ich habe natürlich irgendwie auch immer, also regelmäßig gekocht. Und ja, natürlich merkt man das in den Supermärkten. Das ist am Anfang, wenn du dich umstellst, du kommst irgendwie von Schweden und in Schweden ist es natürlich schon ein bisschen teurer als in Deutschland. Und dann kommst du nach Norwegen und dann denkst du dir bei manchen Sachen so, ja, okay, krass. aber tatsächlich habe ich auch irgendwie so immer die Erfahrung gemacht, eigentlich gibt es fast in jedem Land irgendwie immer Lebensmittel, die günstig sind. Und du musstest halt einfach nur finden, was es in dem Fall ist. Ne? Und Pasta war günstig und interessanterweise auch mexikanische Wraps und sowas konnte man in Norwegen sehr günstig zubereiten. Also da hat man auf jeden Fall immer was gefunden. Und die Versorgung war an sich auch ziemlich gut. Also auch wenn du weiter in den Norden kommst und da vielleicht auch ein bisschen weniger Population ist, es ist trotzdem immer gut, dass du eigentlich mindestens einmal am Tag an einem Supermarkt vorbeikommst und dich eindecken kannst. Also anfänglich habe ich da irgendwie für 3, 4, 5 Tage eingekauft, weil ich aber auch nicht so wirklich Lust hatte, jeden Tag einkaufen zu gehen. Aber ich habe auch gemerkt, so, ey, ich fahre hier so viel Last rum und ich komme jeden Tag an einem Supermarkt vorbei. Ich werde wohl in diesen sauren Apfel beißen müssen und lieber jeden Tag einkaufen gehen.
Ja, ja. Es geht ja auch hoch und runter, ne, auf dieser Küstenstraße, oder? Ist das durch die Fähren erträglicher?
Ja, ich sag mal so, es ist hügelig, ne? Also du hast halt quasi immer mal wieder, die Orte liegen meistens dann unten am Fjord und zwischendurch ist es natürlich, geht's auch mal wieder ein bisschen hoch und dann fährst du ja auch nicht immer wirklich direkt an der Wasserkante entlang, sag ich mal. Es sind immer einige Hügel zu überwinden. Und ich habe auch am Anfang gemerkt, dass diese, ich sage jetzt mal Hügel, weil viel mehr ist es wirklich nicht, aber dass das wirklich ganz schön auf die Kondition geht und dass sich der Körper da erstmal dran gewöhnen muss. Es war allein schon die Zeit irgendwie in Schweden, so die erste Woche, die ersten 2 Wochen, sag ich mal, die waren schon wirklich auch was man immer wieder vergisst hinterher, wenn man sich das anschaut und dann bleibt irgendwie hängen, wie toll das alles war und wie wunderschön die Landschaft. Aber eine Sache vergisst man dann doch irgendwie oft und das ist die Anstrengung. Also ich muss sagen, gerade der Anfang, der hat mich körperlich doch schon ziemlich K.O. gemacht und da hat es dann wirklich einfach so ein bisschen gedauert. So ich glaube, so nach circa 3 Wochen war dann so ein Punkt für mich erreicht, wo ich gemerkt habe, so, oh, krass, also ich esse jetzt auf einmal richtig viel, also wirklich irgendwie doppelte Portionen, wie man es von zu Hause gewöhnt ist. Und aber der Körper hat sich da irgendwie so ein bisschen angepasst. Also es gab dann einfach immer ein riesen Frühstück und man ist dann auch nie, oder ich bin dann auch nicht mehr ständig irgendwie in den Unterzucker gerutscht, was mir am Anfang total oft passiert ist. Ja. Sondern einfach der Körper hat sich dran gewöhnt, diese Anstrengung mitzumachen. Ich meine, es gab natürlich dann auch solche und solche Tage. An manchen Tagen funktioniert es einfach nicht. Und an anderen Tagen funktioniert es einfach deutlich besser.
Du bist jetzt auf dem Weg nach Bergen, ne? So, und von Bergen, das war für dich so der Ort, wo es dann weiterging mit einem Schiff dann, ne? Wahrscheinlich.
Nee, von Bergen, oder? Also quasi Oslo, Bergen, habe ich mit der Bergensbahn, also mit einer Zugverbindung.
Ach stimmt, und dann bist du hochgefahren.
Ja. Genau, und von dort ging es dann quasi komplett auf dem Fahrrad weiter. Genau, also Reiseroute war dann quasi von Bergen einmal über die Festlandgletscher, den Geiranger Fjord, wieder an die Küstenstraße zurück. Dann ging es Richtung Trondheim. Und von Trondheim ging es eigentlich auch komplett an der Küstenstraße dann bis nach Bode. Und Bode ist dann quasi die Stadt, von der du dann eben eine Fähre auf die Lofoten nehmen kannst.
Ah ja, hier habe ich. Ich bin nämlich parallel auf Maps mal so ein bisschen unterwegs und gucke mir das gerade an. Ah ja, jetzt sieht man das auch sehr schön, was du sagtest mit der E6, die mehr im Landesinneren stattfindet und diese schöne Küstenstraße. Aber da machst du ja auch ordentlich, also man macht ja sehr viel Kilometer, aber wenig Entfernung, ne? Also weil die ja so zickzack geht, die Straße, die Küstenstraße.
Ja, das ist so, an manchen Tagen fährst du dann halt irgendwie, es ist ganz lustig, du schaust dann irgendwie auf die andere Seite des Fjords und siehst dann so, hey, da drüben ist die Straße, auf der ich dann morgen unterwegs sein werde. Also teilweise hast du ja auch nicht immer eine Fähre, die jetzt irgendwie direkt den Fjord überbrückt, sondern du fährst auch mal am Fjord entlang und fährst dann quasi mal schön ins Landesinnere und um dann wieder quasi Richtung Westen rauszufahren. Das ist schon eine spannende Erfahrung, das dann zu sehen, so hey, da drüben ist die Straße, auf der geht's dann morgen weiter, weil die Distanzen dann natürlich auch ein bisschen länger sind. Aber es fühlte sich irgendwie nie blöd an. Also ich hatte auch das Gefühl, dass man auch in Norwegen, das war so ein bisschen meine Sorge am Anfang, dass man da vielleicht so ein bisschen, einfach ein bisschen weniger schnell unterwegs ist oder es wirklich einfach sehr anstrengend wird. Aber tatsächlich auf der Küstenstraße kommt man auch ganz gut durch, ohne dass man jetzt auch extrem viele Höhenmeter machen muss.
Mhm. Also bietet sich's direkt an für eigentlich für eine schöne Radtour sozusagen, ne?
Ja, genau, eine schöne Radtour, ja.
Du sagtest, nee, das hast du gar nicht gesagt, sondern ich habe das vorgelesen. Du hast vor allen Dingen im Zelt geschlafen, draußen, eigentlich die ganze Zeit draußen, oder?
Ja,
die ganze
genau.
Reise.
Also es waren eigentlich, also ich glaube, es waren so im Endeffekt knapp 120 Tage und davon würde ich behaupten, habe ich bestimmt an mehr als 100 verschiedenen Orten übernachtet. Mhm. Eine Nacht im Zug verbracht und ansonsten eine Nacht in einer offenen Blockhütte dann in Finnland, das war auch sehr, sehr schön. Aber ansonsten war wirklich das Zelt komplett mein Zuhause. Und ja, das ist auch irgendwie so spannend, weil ich war dann zum Beispiel nach circa 2 Wochen, als ich in Oslo war, bin ich eingeladen worden, in einem Garten zu zelten. Und das ist, dann war ich das erste Mal nach 2 Wochen wieder drin in einer Wohnung und ich bin da reingekommen und habe gedacht so, wow, krass, das fühlt sich irgendwie so anders an als meine Welt gerade. das ist wirklich, es ist schon sehr, sehr spannend, aber auch, habe ich auch einfach gemerkt, dass dieses Zelt dann so ein richtiger, es wird dann halt so ein richtiger Rückzugsort, ne? Weil ansonsten bist du ja eigentlich die ganze Zeit nur draußen und in der Öffentlichkeit unterwegs.
Ja, das stimmt. Und dann bei Wind und Wetter, ne? Also du hast ja, glaube ich, alles gehabt, was es so gibt an Wetter. Ja, auch Schnee, ne?
Ja.
Oder ein bisschen am Anfang dann, ne?
Ja, genau. Also den Schnee, da habe ich dann teilweise eigentlich nur noch Reste gesehen. Schneefall hatte ich nicht mehr. Das war ja dann auch schon, ich bin ja im Mai aufgebrochen, im Mai 2022. Und ja, aber es natürlich irgendwie alles mitgemacht. Am Anfang war es eine sehr lange Zeit sehr trocken und die Regensachen waren noch tief unten in den Taschen vergraben. Und aber als ich dann in Bergen unterwegs war, da fing dann so, naja, das norwegische Wetter, wie man es vielleicht auch ein bisschen kennt, an. Ne? Also da hatte mir dann die norwegische Wetter-App organisiert, weil alles andere wohl nicht sinnvoll funktioniert. Und da war es dann wirklich, dass es irgendwie auch mal 5 Tage ununterbrochen geregnet hat. Also das ist so der erste Regentag, den habe ich dann einfach genutzt und habe gesagt, hey, heute mache ich einen Pausentag. Aber irgendwann musst du halt raus, ne? Und musst weiterfahren, weil es regnet halt leider in Norwegen doch sehr, sehr viel. Es war aber dann auch nicht so ein Riesending, muss ich sagen. Natürlich ist es irgendwie immer erstmal, ich muss jetzt mein Zelt zusammenpacken, ne? Ich erstmal möglichst alles drin, ne? Damit die Sachen nicht nass werden. Und dann irgendwann musst du doch raus, dann musst du dieses pitchnasse Zelt irgendwie einpacken. Und das kann dann so nach ein paar Tagen schon so ein bisschen zermürbend werden, weil einfach nichts mehr trocken ist. Ne? Alles wird feucht und klamm und kannst dir gut vorstellen, alles fängt irgendwann an zu riechen. Und naja, das ist dann irgendwann auch hier und da ein bisschen ungemütlich. Aber wenn ich dann einmal draußen war und quasi in meiner Regenmontur und auf dem Fahrrad saß, dann konnte ich das oft auch einfach hinnehmen, wie es ist. Und teilweise hat es mir auch einfach gezeigt, wie schön Norwegen dann auch sein kann, weil du auf einmal wirklich an jeder Felswand schoss dann auf einmal das Wasser runter. Ne? Überall sind Wasserfälle entstanden. Und ja, dann merkst du auf einmal irgendwie so, was das eigentlich gerade hier ausmacht mit dem Regen. Und weiß ich nicht, es war dann, also ich hab dann wirklich teilweise Stunden auf dem Fahrrad gehabt, wo ich einfach wirklich ein Grinsen im Gesicht hatte, obwohl es irgendwie in Strömen geregnet hat und ich konnte gar nicht genau sagen, warum, aber es hat mich dann auch nicht mehr weiter gestört. Also das ist dann, ich hab so irgendwann gemerkt und das Thema kam ja auch immer mal mit anderen Leuten auf, mit anderen Reisenden, die man unterwegs trifft und da habe ich irgendwann auch nur noch gesagt, so ey, Ich glaube irgendwie so, man muss in Norwegen so den Regen einfach annehmen und das nicht irgendwie als was sehen, so mal Regen ist irgendwie so das Wetter, da ziehe ich mich lieber nach drinnen zurück und mache nichts draußen, sondern hey, meine Regensachen, die halten das durch, ich werde ja nicht nass deswegen. Hm. Und wenn ich das irgendwie annehme, dann hat sich das irgendwie auch einfach richtig schön angefühlt.
Ja, ansonsten ist es ja auch nur Stress. Na, ganz ehrlich, wenn du dich du ärgerst dich ja dann quasi jeden Tag in Norwegen. Das ist ja dann auch nicht die Herangehensweise. Aber gefällt mir, dass du das, also das finde ich gut. Ja, ich glaube, das ist durchaus hilfreich, wenn man sagt, mach's dann, wie sagt man so schön, es ist kein Bug, es ist ein Feature. Ne? So, und wenn man sich das dann mit dem Regen so vergegenwärtigt, dann ist es vielleicht auch erträglicher. Ein Teil der Reise, ne? Ansonsten.
Ja, genau. Ne? Das ist ja auch einfach, ich meine, klar, du kannst natürlich irgendwie ein, zwei Wochen nach Norwegen reisen und hast irgendwie zwei Wochen blauen Himmel oder sowas. Ne? Das gibt es ja natürlich auch. Aber die Frage ist ja dann so, ist es halt irgendwie alles? Und in Norwegen ist es halt einfach, ich glaube, der Regen gehört einfach so dazu. Und ich glaube, das zeichnet natürlich auch einfach ein viel authentischeres Bild, wenn du das einfach mitnehmen kannst. Ne?
Ja gut, also und über die Norwegen Zeit und dann, ja.
Über die Zeit war das ja dann sowieso ganz unterschiedlich, das Wetter. Ne? Es sind ja so ein bisschen die Monate fortgeschritten und ich war dann kurz vor den Lofoten und es wurde auf einmal richtig heiß. Also ich kam von der Insel wieder, ich hatte mal so zwei, drei Tage ein bisschen Abstand genommen vom Fahrradfahren, bin einfach nur mal auf einer Insel geblieben. Und bin zurück aufs Festland gekommen und habe gedacht so, huch, was ist denn hier los? Irgendwie ist es heute ziemlich warm und sonst waren es eigentlich die ganze Zeit so 10, 12, 14 Grad vielleicht in Norwegen. Und es wurde auf einmal richtig warm und dann wurde es auch tatsächlich irgendwann richtig heiß. Also die haben, glaube ich, in diesem Jahr auch in Bode einen Hitzerekord aufgestellt, weil dann auf einmal dort oben und auch auf den Lofoten waren dann auf einmal knapp 30 Grad. Also das war dann sehr, sehr spannend. Dann kommst du quasi mit deinem Fahrrad in die Arktis und auf einmal hast du irgendwie 30 Grad. War eine interessante Erfahrung. Und genau, und entsprechend auch die Hitze, wo ich sagen muss, dass ich die Hitze beim Fahrradfahren einfach nicht so gut vertrage. Also meine Freundin ist da ein bisschen resistenter gegen die Wärme. Die mag es auch lieber ein bisschen wärmer. Die war dann teilweise dann doch eher auch so ein bisschen, wenn es dann irgendwie tagelang geregnet hat, dann natürlich auch gefroren. Und das kann dann auch einfach ungemütlich werden. Bei mir war es dann doch eher so die Hitze, wo ich gemerkt habe, so, oh wow, das geht doch ganz schön dann auf meine Kapazitäten auch. Und was man natürlich auch dazu sagen muss, wenn es regnet, dann wirst du meistens von dem ganzen Viehzeug verschont. Ne? Also ich hatte in Norwegen dann auch so ein bisschen mit den Kriebelmücken zu tun. Diese kleinen beißenden Fliegen sind es, sag ich mal, die dann teilweise wirklich zu Millionen da rumschwirren. Insbesondere, wenn dann halt kein Wind ist. Und was passiert dann halt? Du hast dann halt auf einmal keinen Wind. Und dann wird es wirklich ungemütlich. Also an den Regentagen bist du dann auch einfach von diesem ganzen Getier verschont geblieben. Und ja, weil das konnte auch manchmal einfach so ein bisschen, es hat hier und da so ein bisschen an meinen Nerven gezerrt mit den Viechern.
Kann ich absolut verstehen. Ja, kann ich absolut. Weil die machen ja so, sind so kleine rote Punkte, ne, wenn die beißen. Und die hat man dann überall. Man sieht aus wie so, im schlimmsten Fall, als ob man Masern hätte, ne? Wenn die richtig losgehen.
Ja, genau. Also das ist, und die jucken deutlich mehr als normale Mückenstiche, ne? Also es hält sich viel länger und ich muss sagen, es hat schon an manchen Tagen ist man dann wirklich einfach nur noch ins Zelt geflüchtet, ne? Und dann irgendwie gesehen so, oh, puh. So im ersten Moment hast du gedacht so, oh, hier ist ja gar nichts und dann kommst du irgendwie so kurz zur Ruhe. Und auf einmal sind da irgendwie Millionen von diesen Tierchen um dich rum unterwegs. Und du siehst schon an den ganzen Wohnmobilen, die noch da rumstehen, die haben alle schon ihre Mückengitter zu und machen sich's drinnen gemütlich. Und ich muss natürlich erstmal mein Zelt dort aufstellen. Und dann geht es aber zack, zack und Zelt hin, alles rein und erstmal selbst mit rein ins Zelt, um ein bisschen entspannen zu können.
Ja. Ah, Gott. Und da warst du in Bodø oder wie auch das immer heißt. Und dann bist Bode, du von dort aus mit der Fähre auf die Lofoten gefahren.
Ja, genau. Also dort war es dann so, dass ich mich dann mit meiner Freundin dort getroffen habe. Die ist dann, ich glaube, die Strecke Trondheim-Bode mit dem Zug gefahren und dort angekommen. Mhm. Und dort sind wir dann gemeinsam auf die Lofoten, genau. Das ist dann, hast du dann so eine dreistündige Fährverbindung, die ist dann nochmal deutlich länger, als nur irgendwie kurz einen Fjord zu überqueren. Aber du kommst dann quasi nach, ich glaube, es ist Moskenes. Das ist dann so ziemlich an der westlichsten Spitze der Lofoten.
Mhm. Bei den Lofoten, ne, das, was ich jetzt weiß, und das musst du mal erzählen, wie das ist, oder was ich so gesehen habe, ist, man fährt dort auch durch Tunnel durch. Ja, also die haben zwischen den Inseln da so Tunnel gebaut, und kannst du da auch gut mit dem Fahrrad fahren, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, Tunnel ist so ein generelles Thema für Norwegen, was wir hier irgendwie so gar nicht kennen in Deutschland. Also ich hatte vorher schon sehr, sehr viele Tunnel, aber auch von den Tunneln auf den Lofoten wurde mir auch so ein bisschen Vorsicht angeraten, weil die wohl auch nicht ganz ungefährlich sind für Radfahrer. Vor allem, wenn sie dann eben nicht so gut einsehbar sind. Tatsächlich gibt es teilweise Tunnel, die unter Wasser verlaufen, also wo du dann auch wirklich tief runterfährst und auf der anderen Seite wieder hoch. Oft sind es aber auch Tunnel, die einfach nur dir ermöglichen, dass du quasi ganz gut halt irgendwie da einen Berg überwinden kannst, ne, an dem du sonst quasi nicht vorbeikämst. Aber also generell Tunnel in Norwegen ist so ein großes Thema, und ich am Anfang, also man gewöhnt sich ja eben an Dinge, aber ich muss sagen, dass es immer nicht das beste Gefühl war, in Norwegen durch diese Tunnel zu fahren. Also ich habe dann wirklich alles versucht, irgendwie natürlich generell jede Beleuchtung am Fahrrad an und eine helle gelbe Jacke, eine Warnweste drüber, um einfach sehr, sehr gut auf mich aufmerksam zu machen. Und es ist auch wirklich, ich bin, glaube ich, einmal durch einen 4 Kilometer langen Tunnel gefahren. Also ich wollte eigentlich eine andere Strecke fahren, die hatte leider immer noch Wintersperre, also konnte ich quasi nicht über den Pass, und bin dann durch die Tunnel durch. Und der eine war 4 Kilometer lang, also du merkst dann auch einfach, wie schlecht die Luft da drin wird. Ne? So alles, was du irgendwie so als Autofahrer einfach nicht kennst, weil du da auch schnell durch bist und es nicht mitbekommst, aber als Radfahrer bist du dem einfach voll ausgesetzt. Und es ist, wenn irgendwie kein Fahrzeug drin unterwegs ist, dann ist es totenstill. Und wenn du, wenn dann irgendwie da ein LKW an dir vorbeifährt, das wird einfach nur röhrend laut. Und ich muss sagen, es ist teilweise ein bisschen angsteinflößend gewesen, ja.
Na, kann ich mir vorstellen. Sag kurz, wie viele Kilometer lagen da hinter dir, als ihr dann euch auf den Lofoten dann getroffen habt oder gemeinsam auf die Lofoten gefahren seid?
Ich glaube, es waren so ziemlich genau 3000 Kilometer, die ich dann schon hinter mich gebracht hatte, ja. Tatsächlich hatte ich am Anfang mit ein bisschen weniger kalkuliert, also meine Planung für diese Reise war auch sehr, sehr spärlich, muss ich sagen. Also die Idee war ja, okay, ich fahre auf die Lofoten und dann gucke ich doch mal bei Google Maps, wie ungefähr eine Route aussehen könnte und wie weit das circa ist. Und das war eben auch grundsätzlich das, was mir tatsächlich für die Reiseplanung gereicht hat, weil ich wollte einfach diese Freiheit haben. Ich wollte nicht irgendwie jeden Tag irgendwie großartig planen oder ein Navigationsgerät verwenden, um da irgendwie genau zu sehen, wie viele Kilometer und wie viele Höhenmeter und wann komme ich wo an. Das wollte ich einfach alles so ein bisschen wegschieben. Mhm. Und ich muss auch sagen, dass das einfach bisher auch auf meinen Reisen immer ziemlich gut funktioniert hat.
Das ist ein gutes Thema, weil du gerade sagtest, Navigationsgerät und so weiter. Deine Tagesetappen hast du auf dem Smartphone dann angeguckt, wo muss ich lang ungefähr, und dann bist du so gefahren, oder hattest du noch physische Karten so dabei? Also bist ja keinem Track sozusagen gefolgt, keinem GPS-Track, oder?
Ja, genau, also ich hatte Maps.me auf dem Handy und Google Maps, und das hat mir eigentlich größtenteils schon gereicht. Also die meiste Zeit habe ich eigentlich Maps.me verwendet, weil es eben offline geht. Und musste dann in Schweden, musste ich tatsächlich hier und da einfach immer mal navigieren, weil ich gemerkt habe, so hey, ich komme hier ansonsten nicht sinnvoll durch die Städte durch. Das Thema wurde in Norwegen, aber das hat sich irgendwann mehr oder weniger erübrigt, weil du einfach irgendwie, du hast einmal am Tag auf die Karte geschaut, ne, bevor du los bist, ja, und hast gesehen, so, oh ja, okay, nach 70 Kilometern muss ich heute einmal links abbiegen und dann muss ich der Straße weiter folgen. Ja, also das ist ja auch, je weiter du im Norden bist in Norwegen, desto weniger Möglichkeiten hast du ja generell. Und da brauchst du auch einfach dann wirklich keine Navigation mehr. Was ich gemacht habe, ich habe mich an dem Eurovelo orientiert. Ich glaube, es ist der Eurovelo 1, der quasi dann auf der Küstenstraße, also der Küstenstraße folgt. Und da hatte ich online irgendwo eine Karte gefunden und auf die habe ich ab und zu mal drauf geschaut. Also wenn ich den mal verloren habe, man hatte hier und da Ausschilderungen für den Eurovelo, aber an manchen Stellen waren die einfach nicht so super gut. Ja. Und dann hast du halt einfach nochmal auf die Karte geguckt, wo es denn da jetzt weitergeht.
Okay. Ich sehe gerade hier auf den Lofoten, da sind ja, also gibt ja immer Ortschaften so und man denkt immer, ja, okay, da ist ja vielleicht viel los. Und wenn man sich dann aber ein Foto anguckt, ja, dann sind das eigentlich nur ein paar Häuser. Wie war das auf den Lofoten von der Versorgungslage her und wild habt ihr gezeltet, nehme ich mal an? Oder wie kann man sich das vorstellen? Ist es so dieses einsame, doch recht einsame und sehr abgelegene Naturparadies, was ich mir so vorstelle?
Tatsächlich fühlte es sich für mich gar nicht so an. Also es war ja dann mittlerweile auch Juni, als wir auf den Lofoten waren, also mehr oder weniger ja auch Hauptsaison dort. Und es waren wirklich viele, viele Wohnmobile unterwegs. Also das hatten wir dann auch schon vorher gehört, dass die Lofoten doch recht voll sind. Und du hast es dann auch gesehen, wenn du mal auf oder wenn wir mal auf einem Campingplatz sind, haben wir immer versucht, so ein bisschen zu vermeiden, erstmal aus Kostengründen und zweitens ist irgendwie das Wildcampen, es ist ja in Norwegen grundsätzlich eigentlich fast überall erlaubt und bringt halt einfach auch nochmal einfach so was richtig schön Wildes irgendwie mit, dass du da einfach in der freien Natur dein Zelt aufschlagen kannst. Es gab dann teilweise auf den Lofoten Straßen, die gar nicht so viel Spaß gemacht haben zu fahren, also weil es dann vielleicht irgendwie einmal die Hauptverkehrsstraße war, auf der dann auch viele LKWs unterwegs waren, hatten wir wirklich, ich erinnere mich an einen Tag, da war es doch auch vom Verkehr her ein bisschen nervig. Also hast wirklich gemerkt, dass dort echt viel, viel los ist. Und dann schlängeln sich quasi die Autokolonnen an dir vorbei. Natürlich super viele Urlauber, aber entsprechend auch immer wieder LKWs und so. Und also wir hatten dann auch tatsächlich gar nicht so viele Tage auf den Lofoten verbracht. Ich glaube, wir sind irgendwie so nach 6 Tagen oder so schon wieder auf eine weitere Insel im Norden mit einer Fähre übergesetzt. Und also wir haben uns die schönen Ecken wirklich rausgesucht. Und das ist, ich glaube, Instagram lügt da nicht, ne? Also das ist schon absolut beeindruckend. Und wir waren beispielsweise auch auf einer Wanderung. Wir sind angekommen und sind an dem Abend noch hoch Reinebringen. Das ist, da läufst du quasi so eine mehr oder weniger nur eine Treppe hoch, komplett bis oben auf den Grat. Und hast ein Panorama dort oben und das war dann mitten in der Nacht, also wir waren irgendwie so bis 1 Uhr oder so bestimmt dort oben und du hast dann irgendwie wunderschönes Licht gehabt und dann ist der Regen dort durchgezogen und überall entstanden Regenbogen und dieses Bergpanorama, das ist also das ist schon wirklich traumhaft. Oder dann hast du einfach wunderschöne Buchten, wo du wirklich dieses richtig schön türkisblaue Wasser hast und diese weißen Sandstrände. Also alles nicht gelogen, ne? Also das sieht auch wirklich so schön aus auf den Lofoten. Ich glaube, man muss einfach nur die Ecken dann entsprechend auch aufsuchen. Und dann macht das auch richtig, richtig Spaß.
Mhm. 6 Tage Lofoten und dann wart ihr quasi, also weiter nördlich wolltet ihr ja dann gar nicht fahren. Oder bis wohin als nördlichster Punkt seid ihr gekommen?
Weil dann kommt ja auch gleich
also der Nordkap, ne, irgendwann mal.
Ja, also das ist alles noch ein Stück tatsächlich. Mhm. Wir sind von den Lofoten bis nach Tromsø gefahren. Tromsø ist so ziemlich die nördlichste Großstadt in Norwegen. Von Tromsø war eigentlich damals geplant, dann einen Flieger zu nehmen und wieder nach Hause zu fliegen. Mhm. Ich hatte tatsächlich nicht dieses Bedürfnis, ans Nordkap zu fahren. Das war dann oft, wir haben dann auch dort recht viele Radreisende getroffen unterwegs, als wir auf dem Weg nach Tromsø waren. Und irgendwie jeder war auf dem Weg zum Nordkap. Aber für uns war das irgendwie so gar nicht das Reiseziel, wo wir hin wollten. Und wir hatten dann einfach überlegt, wie können wir die Reise denn noch fortsetzen? Weil es war dann eben entsprechend doch noch einiges an Zeit. Wir hatten, glaube ich, noch 6 Wochen Zeit, weil wir nach circa 2 Wochen genau waren wir in Tromsø angekommen und haben dann dort entsprechend überlegt, wie wir die Reise noch fortsetzen können, damit wir eben nicht in den Flieger steigen müssen, weil es hatte sich bis zu diesem Zeitpunkt einfach richtig schön angefühlt, ne? Du erreichst irgendwie ein relativ fernes Ziel, sag ich mal, mit dem Fahrrad und bist einfach umweltfreundlich unterwegs und dann willst du dich jetzt in diesen Flieger setzen und willst irgendwie das, was du in monatelanger Arbeit, sag ich mal, dir erstrampelt hast, in einem Tag zurück sein, und das fühlte sich irgendwie nicht richtig an. Also haben wir dann dort einfach nach Alternativen geschaut. Aber vorher auch, also auf dem Weg nach Tromsø, da kam eigentlich so für mich nochmal so mehr oder weniger so mein Lieblingsteil in Norwegen. Also es war rund um Bergen, fand ich sehr spannend, auch weil du wirklich viele hohe Fjorde hast. Also es ist wirklich auch, die Natur einfach spektakulär ist. Und auch die Lofoten sind sehr spektakulär. Aber weiter im Norden wurde es auch vom Radfahren her nochmal schöner. Also da hast du dann zum Beispiel die Senja ist dann noch relativ bekannt, wo du auch wirklich sehr, sehr schöne Fjorde hast und auch noch toll wandern kannst, was wir auch immer mal genutzt haben, das Fahrrad mal stehen zu lassen und wandern zu gehen.
Ah, ist auch so eine Insel, ne?
Ja, genau, Senja ist auch.
Ja, ist eine Insel, ja.
Senja ist auch eine Insel, ja. Mhm. Und dann kommt auch noch Andøya. Das war so ein bisschen für so mein Gefühl, so meine Lieblingsinsel, weil du hattest einfach wahnsinnig schöne Natur, irgendwie die Küstenlandschaft war einfach beeindruckend. Wir waren dann dort auch, vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass wir dort dann quasi in der Mitternachtssonne geradelt sind. Also wir hatten uns überlegt, dass wir nochmal versuchen, freie Sicht nach Norden zu bekommen und wirklich nochmal mit eigenen Augen zu sehen, wie die Sonne quasi ihren tiefsten Punkt erreicht und dann wieder aufsteigt und nicht untergeht. Wir hatten das dann aber tatsächlich nicht ganz geschafft, aber wir waren eben in so einer unglaublich schönen Natur unterwegs und es ist einfach mitten in der Nacht, es sind quasi keine Autos unterwegs und du hast einfach die ganze Straße für dich und du fährst einfach die ganze Zeit in einem unglaublich goldenen, wunderschönen Sonnenuntergangslicht, fährst du dort durch einfach eine beeindruckende Natur, also das war wirklich was mich sehr, sehr beeindruckt hat. Und die Möglichkeiten zum Wildcampen wurden dort auch immer wieder besser. Also du hast halt teilweise in Norwegen, auch wenn es irgendwie grundsätzlich erlaubt ist, du findest nicht an jeder Ecke irgendwie den perfekten Ort, weil du hast dann irgendwie die Straße, die in den Fels gehauen ist und dann geht es halt rechts steil hoch und links sind vielleicht noch irgendwie ein paar Häuser oder so oder es geht halt steil runter und dann wird es wirklich teilweise schwer, irgendwie einen Schlafplatz zu finden. Aber dort im Norden, wo dann auch alles teilweise wieder ein bisschen flacher wird, hast du dann einfach endlose Weiten, wo du einfach überall problemlos dein Zelt aufschlagen kannst. Und das Schöne ist halt einfach, du musst dich damit nicht verstecken, ne? Und ganz im Gegenteil, die Norweger sind einfach, die finden das einfach total schön, dass du draußen in der Natur unterwegs bist.
Ich bin beeindruckt auch von den wenigen Straßen, ne? Also wenn man sich ja das, du hast es ja vorhin schon gesagt, das wird ja immer weniger, also du hast gar nicht mehr so, also brauchst ja gar nicht auf die Karte gucken, weil es gibt eigentlich nur eine Option, ne? Und wenn du, solange du auf der Straße bist, wirst du schon ankommen. Aber das ist ja echt interessant, gerade auf den Inseln, was du sagtest, hier Senja und so, da kannst du ja vielleicht einmal irgendwo abbiegen, aber wahrscheinlich kommst du, dann musst du dann eh wieder zurück auf die Straße dann, ne, auf die größere Straße so. Aber es ist schon schön.
Ja, genau. Also das sind dann halt teilweise wirklich irgendwie auf Senja zum Beispiel, kannst du mehr oder weniger einfach eine Runde fahren. Mhm. Bei uns war es, glaube ich, so, dass der Norden war gesperrt durch eine Baustelle in einem Tunnel. Und wir mussten einmal die Runde über den Süden fahren. Aber es ist, wie du sagst, ne, das ist, die Straßen sind dann absolut überschaubar. Und du hast dann hier und da auch mal, naja, Sackgassen sind es meistens auch gar nicht. Meistens fährt dann doch irgendwie noch eine Fähre von dort oder so. Hm. Aber wie du sagst, so die Möglichkeiten sind dann beschränkt und dann ist klar, dass du einfach dieser Straße dann folgen wirst.
Ja, sieht auf jeden Fall, also es sieht schön weit weg, abgelegen und toll aus. Ich verstehe absolut, dass ihr euch dann angeguckt habt und gesagt habt, ey, wollen wir jetzt innerhalb weniger Stunden von diesem Leben, ne, als Nomade quasi, zurück in die Zivilisation, oder wollen wir es nochmal anders machen? Wie habt ihr euch entschieden? Wie seid ihr dann weiter?
Ja, ich glaube, es wäre auch einfach nicht so schnell für mich gegangen, weil ich auch einfach gemerkt habe, so dieses Leben im Sattel als Radnomade, das, was ich irgendwie so über Monate dann quasi schon fast mich da reingefunden habe, dann da wirklich irgendwie so einmal Flieger und zack zu Hause. Ich glaube, das wäre irgendwie, es wäre schwierig geworden. Und ich glaube, es wäre einfach auch nicht das Ende von der Reise geworden, wie ich mir das gewünscht hätte. Und dann hatten wir einfach, hatten wir die Idee, oder meine Freundin hatte so den Anreiz gesetzt, so, ja, wir könnten ja zum Beispiel auch durch Finnland fahren. Und dann haben wir eben mal geschaut, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten. Dann stand eben Finnland zur Debatte, dann hätte man auch nochmal nach Schweden gekonnt und dort wieder weiter in den Süden fahren können. Es ging dann aber tatsächlich durch Finnland und dann auch noch durchs Baltikum. Also wir haben dann doch noch einiges mitgenommen, mussten dann auch nochmal an der einen oder anderen Stelle dann mit einem Zug Stellen überbrücken. Beispielsweise in Finnland, wo wir quasi einmal von der norwegischen Grenze, dann oben, das ist so, da kommt man dann in dieses Dreiländereck zwischen Norwegen, ja, Schweden und Finnland. Und dort sind wir dann einmal runter bis an die Ostsee gefahren. Das war so ein bisschen so die Idee. Es gab dann quasi auch nur eine Straße, also da war es dann wirklich noch total extrem. Also du fährst halt einfach eine Straße, 500 Kilometer folgst du dieser Straße, um dann an der Ostsee anzukommen. Das war, für mich war das irgendwie ein Erlebnis, also das, was man einfach von hier nicht kennt. Ne?
Ja.
Und dann schaust du auch während dieser ganzen Fahrt über diese, ich glaube, 7 Tage oder so waren wir dann auf der Straße unterwegs, bist du dann immer nur abends irgendwo abgebogen, um dein Zelt aufzustellen. Und am nächsten Tag ging es dann auf der Straße weiter. Und das war dann
das
irgendwie so ein
Straße,
Erlebnis. Du konntest dann.
Das ist die Straße, die dem Grenzverlauf folgt, ne? Wo du mal in Schweden warst.
Ja,
in
genau,
Finnland
genau.
Bist, ne?
Genau, das ist der Fluss, ist dort die Grenze zwischen Finnland und Schweden. Und du folgst quasi auch diesem Fluss wirklich mehr oder weniger von der Quelle bis zur Mündung dann in der Ostsee. Ja, das ist, also weiß ich nicht, für mich war das dann irgendwie so ein spannendes Erlebnis da oben in Lappland, wo einfach quasi kaum Vegetation ist am Anfang. Du hast da maximal irgendwie kleine Büsche und die werden dann allmählich größer, ne? Und jeden Tag siehst du, wie die Bäume wachsen und größer werden, je weiter du nach Süden kommst. Irgendwann setzt dann so ein bisschen die Landwirtschaft ein und es gibt hier und da immer mal ein paar mehr Städte oder Dörfer, sag ich mal, ein bisschen größere dann. Dann kommt irgendwann so die erste Zugverbindung dazu. Also es ist wirklich spannend, wie du da zuschauen kannst, wie das alles irgendwie nach Süden dann mehr wird.
Oben war eher so Tundra-Gebiet, ne?
Ja, genau. Also das ist ja Finnisch-Lappland. Also das ist, wie gesagt, da ist ja eigentlich dann auch fast nichts. Also es ist vor allem Rentier-Zuchtgebiet. Das heißt, die Rentiere sind auch immer so ein Highlight auf der Strecke, weil du dort dann doch immer einige siehst und dir dann auch die Zeit nehmen kannst und sie beobachten kannst. Sie sind ja auch nicht wirklich menschenscheu, ne? Die sind ja domestiziert. Und das sind dann irgendwie schon immer coole Erlebnisse. Aber ansonsten haben wir natürlich
Ich wollte nur fragen, jetzt musst du aber auch sagen, habt ihr Elche gesehen? Das gehört doch dazu.
Ja, genau. Elche ist natürlich auch so dieses Thema in Norwegen, Schweden, Finnland. Ja, aber die sind natürlich deutlich schwerer zu finden. Und wir hatten tatsächlich in der Nacht, als wir radeln waren, haben wir drei Elche gesehen. Also ich glaube, es war eine Elchkuh mit zwei Jungen. Die waren relativ weit weg. Also an so einem Feldrand standen die. Hast du aber auch gemerkt, die haben uns auch schon bemerkt und die waren sehr auf der Hut. Und wir hatten dann nochmal Glück. Das war, glaube ich, kurz nach den Lofoten. Und ich hatte tatsächlich auch so ein Gefühl, ich weiß nicht warum, aber ich habe zu meiner Freundin gesagt, ich glaube, wir werden irgendwie heute einen Elch sehen. Und kurze Zeit später passiert es dann auch. Und dann stand tatsächlich eine Elchkuh auf der Straße, so 50 Meter vor uns, würde ich circa schätzen. Und die hatten wir dann auch, als wir dort, ja, riesig, also wir hatten sie dann auch in der Nacht nochmal gesehen beim Zähneputzen, als wir dann schon unser Lager aufgebaut hatten, dort ganz in der Nähe, dann hatten wir sie auch nochmal sehen können und das war irgendwie schon cool, aber ich glaube, ich möchte die Tiere trotzdem aus einem guten Abstand beobachten können.
Ja, das auf jeden Fall. Ich muss mich nur daran erinnern, als ich am Nordkap war, da kamen so Reisebusse an und dann stiegen da so die Leute raus und ich hörte nur einen dann so telefonieren. Es war damals noch, da ging man in dieses Nordkap-Center rein und da waren so Telefone und da konnte man dann halt anrufen. Die sagte, ja, ganz viele Elche gesehen, ganz viele Elche. Die stehen dann auf den Straßen rum und ich dachte so, nee, das sind doch Rentiere und nicht Elche. Also das ist, also ich will nicht ausschließen, dass sie da mal so irgendwie das eingebaut haben, ne, in die Reise nach oben, dass sie da irgendwo dann waren und gesagt haben, guck mal, hier kannst du jetzt Elche ganz viele sehen, aber ich habe keinen gesehen. Also später, meine Frau ist ja Halbschwedin, so wir sind jetzt recht oft dann in Schweden, auch wegen der Familie, aber selbst da, also ich habe noch keinen gesehen. Und selbst als ich mit dem Fahrrad da hochgefahren bin, nicht. Also von daher, Hut ab!
Gut, ja, ich glaube, da gehört auf jeden Fall auch ein bisschen Glück dazu. Mhm. Die Rentiere sind aber auch allein schon irgendwie ein Highlight, finde ich. Also
ja.
So, sind so, gerade die Jungen sind dann so ein bisschen tapsig und das ist dann, wenn du dann irgendwie durch Finnland fährst und am Tag irgendwie nicht so viel passiert, aber diese Rentierbegegnungen, die sind dann irgendwie, bringen dir dann doch irgendwie immer wieder ein Grinsen ins Gesicht und denkst dir dann so, ach, das ist doch irgendwie ganz schön.
Ja.
Aber das ist in Finnland hatten wir dann halt natürlich auch noch ein anderes Thema und es war ja dann mittlerweile Juli, als wir in Finnland waren und das ist anscheinend genau die Zeit der Mücken dann in Finnland und wir hatten dann wirklich in Norwegen schon Horrorgeschichten gehört und die meinten dann irgendwie alle so, wow, das ist ja doch irgendwie ziemlich mutig, so als Radfahrer nach Finnland zu fahren, also da gibt es so viele Mücken und wir sind halt irgendwie quasi gerade über die Grenze nach Finnland gefahren und dann hatten wir dort oben, wo wir im Grenzgebiet gezeltet haben, dort haben wir dann zum ersten Mal so richtig die Mücken dort erlebt und das war dann wirklich nur Zelt aufbauen und gucken, dass du alles ins Zelt bekommst, was du brauchst jetzt noch zum Kochen, weil Kochen draußen, was sonst natürlich immer eine gute Option war, das war in Finnland einfach nicht möglich. Ne? Das hieß quasi vom Fahrrad absteigen, schnell einen guten Ort finden und Zelt aufbauen, alles rein und dann schön in dem Zelt kochen. Es wurde auch immer wärmer schon, je weiter wir nach Süden gekommen sind. Und dann sitzt du da im Zelt, ne, und es regnet vielleicht gerade noch so ein bisschen draußen und du hast dann zwei Gaskocher an und sitzt dort zu zweit in diesem Mini-Zelt und schwitzt dich tot und fragst dich dann auch so, ist das irgendwie so das gerade das Richtige, was wir hier tun?
Aber hilft ja auch nichts dagegen, ne? Also du kannst ja, also eincremen kannst du, wie du willst. Ich hatte dann nur gesehen, es gibt auch so eine Spiralen, die man so anzünden kann und die dann so angeblich so einen Rauchduft verströmen. Aber das hat die nicht interessiert. Ja. Die setzen sich auf die Spirale drauf, gucken dich an. Weißt du so? Also
Ich glaube, es ist halt, wenn du halt das einzige Futter, sag ich mal, bist, was irgendwie weit und breit zur Verfügung steht, dann ist den Mücken da alles egal und alles recht. Ne? Also das ist, du kannst ja auch tagsüber nicht vor den Mücken fliehen. Also das ist, bei uns ist es ja dann oft so, dass du dann abends in den warmen Sommernächten hast du dann irgendwie abends die Mücken und dann sind die auch irgendwann wieder verschwunden und tagsüber bist du einfach völlig entspannt, weil es keine Mücken gibt. Das ist in Lappland nicht so. Also da hast du dann wirklich den ganzen Tag die Mücken und es geht quasi morgens los aus dem Zelt raus und du hast schon wieder überall die Mücken hängen. Mhm. Also das ist, und wie du sagst, es gibt halt nicht viel, was dann hilft. So ein Mückenhut wäre wahrscheinlich gut gewesen, dass du sie dir wenigstens aus dem Gesicht halten kannst. Aber ansonsten, wir haben dann versucht, irgendwie haben viele unsere Regenkleidung getragen und haben uns dann eingesprüht am Hals und an den Händen und so. Das hat dann so ein bisschen geholfen, aber grundsätzlich war es dann eigentlich die beste Option, aufs Fahrrad zu springen und irgendwie 15, 20, 25 km/h zu fahren und dann deine Ruhe zu haben, ne? Weil dann hast du einfach die Mücken nicht.
Ja, wie du schon sagst, ne? Das ist ja auch so, außerdem dann warm, ne? Also du hast dann die Regenklamotten an, um nicht zerstochen zu werden. Also man sagt ja, jedes Lebewesen hat schon seinen Grund, ne? Das würde ich bei den Mücken gerne nochmal diskutieren. Würde ich gerne nochmal offen diskutieren mit jemandem, der Schöpfer ist oder Schöpferin. Das ist mir völlig wurscht, aber das kann man nochmal reden.
Ja, da hast
in
du recht,
Finnland, ihr seid dann, also ihr seid wahrscheinlich dann so bis Tornio da, ne? An den Ost, wie heißt das? Das ist doch so ein Meeresbusen, ne? Da.
Ja, das ist dann schon die Ostsee dort, ja.
Genau. Und dann seid ihr mit dem Zug ein Stück gefahren, weil du es vorhin so sagtest, oder in Finnland?
Genau, dann hatten wir uns überlegt, dass wir noch ins Baltikum wollen und die Zeit wurde langsam so ein bisschen knapp. Wir hatten einen Termin zu Hause Anfang August und beziehungsweise Anfang September war es ja, dass wir dann eben auch ein bisschen schneller unterwegs sein mussten. Dann hatten wir uns halt überlegt, okay, dann skippen wir jetzt den zweiten Teil in Finnland und fahren mit dem Zug und sind dann von Oulu nach Helsinki mit dem Zug gefahren, mit dem Nachtzug. Und dann konnten wir quasi von Helsinki die Fähre nach Tallinn nehmen und waren dann in Estland. Ja.
Wie hat dir eigentlich, also Estland gefallen? Das hat doch eine sehr, also von Menschensprache und so eine sehr starke Nähe zu Finnland, oder?
Ja, tatsächlich. Also ich wusste tatsächlich sehr, sehr wenig über das Baltikum vorher. Ist aber auch eigentlich immer ganz cool, wenn man dann halt auch dorthin reist und dann einfach so ein bisschen was lernen kann. Und ja, das also Estland hängt tatsächlich sehr, sehr nah an Finnland für mein Verständnis, auch sprachlich. Und mit Lettland und Litauen geht das dann eher schon in Richtung osteuropäisch.
Habt ihr euch da in den baltischen Ländern noch was angeguckt? Also wart ihr da, also war das eher Durchreise oder habt ihr da auch so ein bisschen geschaut, nochmal rechts und links, Riga, Klaipeda, so in der Richtung?
Ja, genau, ne? Also hier und da haben wir uns auch mal eine Stadt angeschaut. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz so der Städtemensch und für mich waren es dann auch schon ein paar viele irgendwann. Meine Freundin hat dann doch immer noch mal motiviert zu sagen, so hey, komm, lass uns da noch mal hier noch mal was anschauen. Waren dann natürlich, sind dann auch durch Riga gefahren und in Klaipeda waren wir auch, genau wie du das gerade erwähnst, da gibt es ja dann diesen, die kurische Nährung. Also so eine Landzunge quasi, auf der sind wir dann auch ein Stückchen einfach geradelt und haben
da kommt
das,
meine Mutter
haben das
her.
Auch
aus
und es ist ja auch landschaftlich total spannend, ne?
Also ja, sehr schön.
Total schön, bist du dann irgendwann aber quasi an der russischen Grenze stehst, ne? Also da fängt ja dann auch Kaliningrad an, das zieht sich ja auch über die kurische Nährung. Ansonsten würdest du ja mehr oder weniger, also klar, auf der kurischen Nährung funktioniert es nicht, aber die geht ja dann quasi fast runter bis Danzig.
Wie war das? Seid ihr da auch an der Grenze lang gefahren? Zu Kaliningrad?
Ja, tatsächlich. Also wir sind sind dann quasi weiter in den Süden und waren dann an der Grenze zu Kaliningrad, mussten dann aber natürlich, war ja dann auch schon die Zeit, wo es nicht mehr möglich war, irgendwie ein Visum für Kaliningrad zu bekommen, mussten dann natürlich einmal den großen Bogen fahren. Wir hätten es sonst wahrscheinlich auch mit dem Fahrrad geschafft, weil es eigentlich von dort, von Klaipeda, beziehungsweise dort, wo man von der kurischen Näherung wieder aufs Festland übersetzt, bis nach Danzig eigentlich gar nicht weit ist, aber wir sind dann einfach an der Grenze weiter und sind dann auf jeden Fall von einer größeren Stadt in Lettland dann einmal bis nach Danzig noch mit dem Zug gefahren. Genau, aber so das, ich muss auch sagen, das Baltikum hat mich doch auch sehr, sehr fasziniert. Also ich war schon ziemlich voll mit meinen Eindrücken. Also Norwegen hat einfach, ich war dann halt auch einfach schon eine ganze Weile unterwegs und jeden Tag kommen irgendwie neue Eindrücke dazu. Und du weißt einfach gar nicht irgendwie, wie du das alles verarbeiten sollst. Und das war dann so richtig auch so ein bisschen nach Hause fahren für mich, habe ich gemerkt. So ab Tromsø war so ein bisschen der Umkehrpunkt, fühlte sich ein bisschen mehr nach Hause fahren an, weil ich gemerkt habe, so ey, ich muss irgendwie mit meinen Erlebnissen mal wohin. Ne? Ich muss mal eine Zeit lang jetzt nichts erleben, um einfach auch all das zu verarbeiten. Und da war es natürlich ganz cool, in Finnland auch einfach mal ein paar Tage, ich sag jetzt mal, nichts Besonderes zu sehen, sondern einfach nur dieser Straße zu folgen. Und im Baltikum war es dann auch einfach viel Natur, die wir dort erlebt haben. In Estland zum Beispiel irgendwie tolle Campingmöglichkeiten an der Ostsee, also wirklich kleine, vom Land zur Verfügung gestellte Campingplätze, die dann auch in der App quasi eingezeichnet sind, wo du dann einfach wunderbar an der Ostsee direkt dein Zelt aufschlagen kannst. Und einfach wirklich, dann hast du irgendwie noch eine Komposttoilette gehabt, dann hast du Grillmöglichkeiten gehabt. Und dann waren da am Abend irgendwie, standen da 2-3 Zelte oder so. Also das war schon absolut toll. Also wenn man unsere Ostsee kennt, die ja doch an vielen Stellen auch relativ zugebaut ist, hast du dort oben einfach auch noch unglaublich viel Natur an der Ostsee.
Also ein klarer Tipp deinerseits.
Auf jeden Fall. Also es ist ein richtig schönes Campingparadies. Weiß nicht, also es ist einfach toll. Also du hast einfach, es ist wirklich nicht viel los. Ne? Wir haben irgendwie, während wir durchs Baltikum gefahren sind, habe ich irgendwie, keine Ahnung, 3-4 Wohnmobile gesehen. Ne? Und in Norwegen reihte sich da ein Wohnmobil ans andere.
Also ich sehe gerade auch, von Lübeck kann man wohl mit nach Klaipeda auch gut mit einer Fähre fahren. Ne? Also ist man auch relativ
zügig da. Ja, genau. Da gibt es tatsächlich, eine Fährverbindung. Ist wohl aber, glaube ich, auch nicht so ganz günstig, ist ja auch relativ weit. Sind aber auf jeden Fall Optionen.
Dann Heimreise sozusagen. Du sagtest ja, du warst quasi schon ab Norwegen da mental auf der Heimfahrt. Wann war der Punkt, wo du sagtest, okay, jetzt geht's wirklich nach Hause? Danzig dann oder später erst?
Tatsächlich dann doch ein bisschen später. Also ich glaube, so richtig, wo ich gemerkt habe, dass ich jetzt nach Hause komme, das war so der Zeitpunkt, als wir dann wieder dort waren, wo wir uns quasi auch auskennen. Also das war dann entsprechend, wenn man dann die Grenze bei Swinemünde überwunden hat und dann in Swinemünde saß, wo ich auch schon mehrmals war, weil das alles für uns von Greifswald aus in erreichbarer Nähe ist. Und man dann dort einfach über die Insel Usedom fährt und aber einfach so diese große Reise im Gepäck hat. Also da muss ich auch sagen, dass sich das dann wirklich für mich völlig anders angefühlt hat, da lang zu fahren. Auch so schon, als wir an der polnischen Ostsee unterwegs waren und wir einfach mit unseren immer noch relativ schwer bepackten Rädern dann doch dort weniger den Langzeitradreisenden begegnet, als denen, die irgendwie 1-2 Wochen Radreiseurlaub machen und dann zwei Fahrradtaschen am Fahrrad haben. Und das fühlte sich dann schon so ein bisschen an, dass man da doch schon einiges erlebt hat. Und dann war es irgendwie so der letzte der letzte Abend dann irgendwie in Deutschland noch verbracht, aber noch nicht nach Hause gefahren. Und das war dann irgendwie so der letzte Tag. Ich muss schon sagen, ich war auf der einen Seite glücklich, dass ich jetzt irgendwie auch wieder zurück bin und dass ich diese ganzen Erlebnisse mit nach Hause bringe und dass ich auch Gott sei Dank meine ganzen Speicherkarten heile mit nach Hause bringe und das ganze Filmmaterial noch da ist. Aber ich muss auch sagen, dass ich an dem letzten Abend so gemerkt habe, dass da einfach gerade was zu Ende geht. Und dass sich das wirklich einfach so ein bisschen wie so ein ganz eigenes Leben angefühlt hat. Also ich hatte das Gefühl, dass es nicht nur 4 Monate waren, das fühlte sich einfach an wie ein unglaublich langer Zeitraum. Und der war einfach so extrem anders als das, was ich sonst so in meinem Alltag erlebe, dass dass ich doch da das ein oder andere Tränchen dann verdrücken musste. Also, aber auch sehr, sehr aus Dankbarkeit. Ne? Also einfach diese Möglichkeit zu haben, solche Erlebnisse zu sammeln, die ganzen Reisebekanntschaften, die man unterwegs getroffen hat. Und weiß ich nicht, das ist einfach, es ist ein großes Privileg, das machen zu können und es dann auch zu machen, ist einfach, fühlt sich einfach richtig gut an.
Ja, die Zeit ist natürlich viel intensiver auch genutzt, ne? Weshalb das ja dann natürlich 4 Monate quasi auf dem Papier, aber gefühlt wesentlich länger, viel intensiver ist, ne? So. Das ist
ja, klar.
Ich hab eine Frage, die ich immer wieder gerne stelle, weil du hast ja nun beides erlebt. Bist du lieber alleine unterwegs oder zu zweit?
Ich glaube, es ist einfach grundsätzlich doch ziemlich verschieden. Das Reisen alleine, das war natürlich für mich auch irgendwie so eine Erfahrung, die ich gern sammeln wollte. Auch mal ein bisschen längere Zeit alleine unterwegs zu sein. Ich habe gemerkt, es ist dann eben relativ einfach, weil du einfach 100% auf dich selbst quasi achten kannst. Also es gibt halt in dem Moment niemand anderen, der noch Bedürfnisse hat, sondern du kannst 100% auf deine eigenen Bedürfnisse hören. Für mich war es insofern auch ganz cool am Anfang, weil ich einfach gern diese Reise dokumentarisch begleiten wollte und weil das natürlich auch immer mit einem gewissen Aufwand verbunden ist und da einfach ein bisschen Zeit immer drauf geht, dass ich gemerkt habe, so hey, cool, hier muss ich quasi gerade keine Rücksicht auf irgendwen anders nehmen. Ich merke aber auch, dass das gemeinsame Reisen auch schön ist. Also ich habe auch einfach Tage genossen. Ich bin immer so ein bisschen tageweise mit anderen zusammengefahren. Hatte 2 Australier kennengelernt, mit denen war ich einen Tag unterwegs. Dann hatte ich einen Holländer kennengelernt, mit dem war ich einen Tag unterwegs. Und es waren immer super, super schöne Begegnungen. Und es war aber auch genauso cool, am nächsten Tag dann einfach alleine weiterzuziehen. Aber auch so das gemeinsame Reisen dann mit meiner Freundin hat mir sehr viel Freude gemacht. Also es ist halt einfach auch ultra schön, dass du einfach solche tollen Erlebnisse mit einem lieben Menschen teilen kannst. Das hat mir sehr gefallen. Also ich glaube, alleine reisen ist auch total schön. Man ist vielleicht auch noch mal ein bisschen offener für Begegnungen. Es ist auch noch mal ein bisschen einfacher dann, als wenn man da irgendwie in einer Zweierkonstellation oder in einer Gruppe unterwegs ist. Aber es hat auf jeden Fall beides seine Fürs und Widers. Und ich mag es auch einfach total gern, mit anderen Menschen zusammen unterwegs zu sein.
Worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist jetzt das Thema Pannen. Bist du einfach pannenfrei durch die Gegend gekommen? Also ich weiß, nein. Aber gab es denn viele Pannen und wenn ja, welche?
Ja, tatsächlich hatte ich auf dieser ganzen Reise keinen einzigen Platten mehr gefahren. Aber es hatten sich andere Probleme eingestellt. Also ich hatte mir vor der Reise ein neues Fahrrad gekauft, weil ich halt wirklich gesehen habe, dass mein altes Fahrrad, das wird es nicht mehr mitmachen. Und ein Kumpel sagte dann noch so zu mir, das war so das Argument, was mich dann überzeugt hat, das Fahrrad doch noch zu tauschen, sagte er dann so, ey, das Fahrrad ist so alt, du wirst dafür keine Ersatzteile bekommen. Und da hat er dann einfach so einen Punkt bei mir getroffen. Dann hatte ich mir ein neues Fahrrad gekauft und habe gedacht so, ja cool, damit sollte ja eigentlich nichts großartig passieren, aber Pustekuchen, ne? Gerade wenn irgendwie was Neues, dann zeigt sich ja am Anfang dann doch irgendwie nochmal hier und da die Schwächen. Bei mir war es dann so, dass das Fahrrad anscheinend nicht so gut mit dem Gewicht zurechtkam, was ich draufgeladen habe, und ich dann leider immer mal wieder Speichenbrüche hatte.
Okay.
Auch eine Sache, auf die ich einfach nicht eingestellt war. Also ich hatte natürlich mein Flickzeug dabei und eine kleine Pumpe. Aber solche Sachen, da habe ich dann auch einfach damals gesagt, so ey, wenn irgendwie mehr passiert, dann gehe ich halt in den Fahrradladen, weil ich bin jetzt auch kein Fahrradprofi. Hab dann aber auch definitiv immer dazugelernt und konnte mir dann auch in Norwegen mal die Speichen flicken lassen. Also sind dann irgendwie mal ein paar getauscht worden, weil dann irgendwie 3, 4, 5 oder so tatsächlich gebrochen waren. Und hab
dann
auch.
Kannst du dann fahren, als sie gebrochen sind? Also.
Ja, es ging, aber das Rad hat schon ganz schön getaumelt und geeiert. Also das war.
Bei dem ganzen Gewicht.
Das war definitiv was. Ja, wo du auch sagst, so hey, das ist, das geht hier nicht auf Dauer, ne? Und dann hast du ja eine ungleiche Belastung und die sorgt ja dann auch wieder dafür, dass andere Speichen überbelastet sind und dass sie die reihenweise dann einfach durchbrechen, ne? Mhm. Und das ist dann eben auch passiert. Also es sind dann wirklich, du hast dann geflickt und teilweise habe ich selbst gemacht, wenn es denn irgendwie ging, dann habe ich mir was besorgt und habe selbst getauscht. Und aber du hast ja nichts dabei, um irgendwie die Kraft zu messen oder sowas, ne? Sondern hast die Speichen halt einfach nach Gefühl angezogen. Und ich habe einfach gemerkt, so, hey, das ist irgendwie was für einen Radbauer, aber das ist nichts für mich, weil dann doch immer wieder was kaputt ging, ja.
Also als Notlösung, ja, aber dann hast du irgendwo jemanden gefunden, der dir das dann nochmal machen konnte, oder?
Ja, ich hatte dann tatsächlich eine Geschichte, die im Film nicht vorkommt. Kurz hinter Tromsø hatte ich einen Speichenbruch und das war dann, ich glaube, wir waren gerade irgendwie so 8 Kilometer aus der Stadt draußen und sind dann mehr oder weniger ja ins Niemandsland gefahren. Also das war dann die Strecke durch Finnland runter. Da gab es eigentlich nichts. Also da hättest du wirklich keinen Fahrradladen gefunden. Und deswegen sind wir dann quasi mit dem Speichenbruch, habe ich gemerkt, so, oh, okay, gut. Wir müssen nochmal zurück und haben uns dann irgendwie nur schnell einen Platz für die Nacht gesucht und sind am nächsten Tag nochmal zurück. Dann dort nochmal geflickt und dann hat auch tatsächlich alles durchgehalten bis kurz vor Helsinki. Und dort habe ich es mir dann noch einmal vernünftig machen lassen. Mhm. Und dann hat es auch bis nach Hause gehalten, ja.
Mhm. Na gut, aber ohne Panne keine Erlebnisse, ne? Also. Ist ja, klar, zumindest, ne? Zumindest weniger Erlebnisse, ja.
Ja, und wenn du dann irgendwie da in Norwegen nette Leute kennenlernst in der Fahrradwerkstatt und du einfach irgendwie einen schönen Vormittag mit denen verbringst, während sie sich halt wirklich um dein Problem bemühen, obwohl sie andere Arbeit haben und sagen so, hey, aber dein Problem ist doch jetzt gerade wichtig, ne? Und schicken dich nicht weg, sondern versuchen irgendwie eine Lösung für dich zu finden. Das ist, sind dann einfach schöne Erlebnisse.
Du hast es in dem, was du erzählt hast, schon immer mal so einfließen lassen, aber wenn auf die Frage, was du als Nomade gelernt hast, ne? Also so für dich jetzt und wo du auch sagen würdest, dass wenn du gefragt werden würdest, welche Tipps du vielleicht hast für all diejenigen, die jetzt sagen, Mensch, das, was der Jens gemacht hat, das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich cool und würde ich auch gerne machen und ich habe im Sommer noch nichts vor. Was wären da deine Tipps? Was hast du mitgenommen? Was kannst du weitergeben?
Ich glaube, was für mich einfach sehr, sehr viel ausgemacht hat, war dieses einfach drauf losfahren. Irgendwie die Sachen nicht zu sehr zu planen. Und also sicherlich mit Thema Ausrüstung muss man sich ein bisschen auseinandersetzen und muss sich schon überlegen, was man mitnimmt. Aber darüber hinaus habe ich sehr, sehr wenig geplant und bin einfach so ein bisschen drauf losgefahren und hatte mir einfach auch so ein bisschen die Freiheit damit erhalten, dass ich auch einfach jeden Tag so fahren kann, wie ich das möchte. Das hat am Anfang nicht so gut funktioniert, weil am Anfang hatte ich so das Gefühl so, wow, ich komme hier irgendwie kaum vom Fleck. Und dann schaust du irgendwie den Autos zu und denkst so, wow, wie schnell die alle hier unterwegs sind. Und ich komme hier mit meinem Fahrrad gefühlt nicht vom Fleck. Sodass ich auch in der ersten Woche einfach total K.O. war und mich aber so ein bisschen, ja, fast gezwungen habe, da irgendwie Kilometer zu machen, weil ich gedacht habe, so, vielleicht schaffst du es einfach nicht rechtzeitig. Wer weiß, wie das denn in Norwegen aussieht, ob ich dann überhaupt noch schnell genug vom Fleck komme. Und das hat sich dann aber geändert in Norwegen. Und ich hatte dann auch so ein bisschen, hatte ja dann die erste Zugstrecke hinter mir Damit war ja dann sowieso damit gebrochen, dass ich nicht die komplette Etappe mit dem Fahrrad fahren werde, also nicht komplett mit dem Fahrrad bis auf die Lofoten. Und ich habe mir dann so ein bisschen, ich weiß noch, ich saß auf so einem kleinen Parkplatz irgendwo im Wald und war ziemlich K.O. und habe so gemerkt, so hey, irgendwie muss ich jetzt hier noch was ändern, damit es hier richtig gut für mich werden kann. Und das war einfach, wo ich dann die Entscheidung für mich getroffen habe, so hey, wenn es nicht mehr geht, wenn ich nicht mehr kann, wenn ich nicht mehr will, dann setze ich mich in den Zug und fahre einfach eine Strecke mit dem Zug. Und du glaubst gar nicht, wie viel das für mich dann tatsächlich verändert hat. Also das war wirklich so ein Schlüsselmoment, wo es hinterher auch einfach dann wirklich viel leichter ging. Ja? Und natürlich waren dann auch wieder Tage dabei, die sehr, sehr anstrengend waren. Aber ich habe mich nicht mehr so gezwungen. Also ich habe dann quasi gesagt, so hey, wenn es heute nicht geht, dann geht es heute nicht. Und ich suche mir jetzt den nächsten schönen Ort, und es war dann meistens auch ein richtig schöner. Oder es war halt irgendwie neben einem Müllcontainer. Das ist eben auch manchmal so der Fall. Aber dass man dann einfach sagt so, okay, ich bin zwar heute irgendwie 28 Kilometer Fahrrad gefahren nur, aber es ist völlig okay, weil ich möchte jetzt auf meinen Körper hören. Und der sagt halt einfach, das geht heute nicht mehr. Und ich glaube, das war wahrscheinlich einfach so meine Lektion, die ich auf dieser Reise lernen durfte. Wenn ich da irgendwie im Einklang mit meinem Körper bin, dann habe ich eben auch die Möglichkeit, solche weiten Distanzen mit dem Fahrrad zu fahren, weil es einfach Kraft kostet, gegen den eigenen Körper zu kämpfen. Aber wenn ich irgendwie im Einklang mit meinem Körper sein kann, dann macht das Ganze vor allem erstmal sehr viel mehr Spaß und es fühlt sich vor allem einfach verdammt gut an. Also ich glaube einfach, so richtig schön oder gut auf sich hören, das ist einfach was, wo ich extrem drin geschult wurde.
Hast du eigentlich, scheitern ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber war das Thema, Mensch, schaffe ich das überhaupt, auch mal so präsent? Ich meine, wir reden ja nur über eine Radreise, ne? Also nur in Anführungszeichen, es ist ja jetzt kein Wettbewerb oder dein Leben hängt nicht davon ab oder so, ne? Sondern es war ja für dich ein Urlaub, aber es war ja trotzdem schon die Planung, die Idee, das Projekt. Gab es für dich die Überlegung, ja, okay, was ist denn, wenn ich jetzt feststelle, nach 500 Kilometern, 600 Kilometern, das ist einfach nichts für mich. Das mit dem Fahrrad, das habe ich mir anders vorgestellt. Das war doch vor 2 Jahren viel schöner. So, gab es das für dich als Überlegung?
Ja, vielleicht. Also ich denke, es gab auf jeden Fall die Option, da irgendwie aufzuhören, weil vor allem sollte die ganze Sache Spaß machen. Also es war nicht irgendwie, dass ich gesagt habe, ich will jetzt hier irgendwie was von der Liste abhaken oder so. Aber ich muss auch sagen, dass ich einfach viel zu neugierig war. Und prinzipiell wusste ich ja, dass mir das gefällt, draußen in der Natur unterwegs zu sein, mit dem Fahrrad zu reisen. Ich hatte halt nur quasi kürzere Erfahrungen bisher gesammelt. Das heißt, also den Gedanken wirklich, dass es vielleicht komplett gar nichts wird, den hatte ich nicht. Am Anfang hat mich hier und da auch ein bisschen das Filmprojekt motiviert, wenn ich körperlich sehr K.O. war, wo ich gesagt habe, so, aber mir ist doch irgendwie noch auch eine spannende Sache. Und du machst dir ja dann auch währenddessen einfach viele Gedanken über dieses Projekt, wie baue ich denn diesen Film auf? Was ist eigentlich meine Geschichte, die ich damit erzählen will? Wie kriege ich da einen roten Faden durchgezogen? Und das war natürlich auch so ein bisschen Futter für meinen Kopf, muss ich sagen, weil ich glaube, nur das Reisen auf dem Fahrrad hätte mir wahrscheinlich nicht gereicht. Also ich brauchte da noch was anderes. Und da war das Filmprojekt einfach für mich so die Möglichkeit, dass ich da auch noch eine andere Art von Beschäftigung habe auf dieser Reise.
Wo kann man jetzt deinen Film sehen?
Ja, also aktuell habe ich den Film auf Amazon Prime Video, steht er zur Verfügung. Dort kann man sich den Film kaufen oder leihen, das sind die Optionen. Ich hatte jetzt auch hier in Mecklenburg-Vorpommern einige kleine Kinovorstellungen. Da wird es jetzt auch noch 1-2 weitere geben in der nächsten Zeit. Aber für die meisten ist ja natürlich irgendwie die Möglichkeit, den Film online zu streamen, dann doch auch die beste Möglichkeit. Mhm. Und genau, deswegen steht der dort jetzt eben im Moment auch zur Verfügung.
Den findet man unter ein Leben als Fahrradnomade, wobei ein als eins geschrieben ist. Ist das bewusst so, oder?
Ja, genau. Das
Reminiszenz
ich wollte,
an die Jugendsprache.
Genau, ich, es hatte, also dieser Titel hatte tatsächlich so ein bisschen den Film dann gefunden. Mhm. Und es sollte nicht ein Leben im Sinne von mein Leben als Fahrradnomade sein, weil das einfach mhm. für mich irgendwie, das hätte sich nicht passend angefühlt. Mhm. Aber ich wusste, ich möchte es gern irgendwie darstellen, das ist ein Leben, also im mhm. Sinne der Zahl eins, mhm. Weil es einfach sich so, naja, auch so ein bisschen nicht so richtig Teil meines bisherigen Lebens war und sich ganz anders angefühlt hat. Genau, also das heißt, ein Leben als Fahrradnomade mit, wie du schon sagtest, die Eins ja. vorne dran, dann findet man den Film.
Ja, ne, ich verlinke den auch nochmal hier in den im Begleittext zum Podcast, dann kann man da einfach draufklicken. Jens, wie sieht das aus? War das Fahrradfahren für dich so erfüllend, dass du beziehungsweise ihr auch für die Zukunft vielleicht nochmal das Fahrrad nehmen werdet? Und wenn ja, wie oder wie sehen so deine Pläne aus, wenn es um Richtung Reise geht oder Filmprojekte?
Was machst du? Ja, also das Fahrradreisen lässt mich nicht los, muss ich sagen. Also das ist für mich einfach so die Reiseart, bei der ich das Gefühl habe, dass ich einfach ein Land auch richtig schön kennenlernen kann. Und es gab schon viele Spinnereien, wo man noch überall mit dem Fahrrad hinfahren könnte. Es ist dann in diesem Jahr, oder wir sind jetzt schon in 2024, in 2023 ist es dann ein Sommerurlaub geworden. Wir sind einmal von München nach Venedig geradelt und dann noch einmal aus der Schweiz, über die Schweiz wieder zurück nach Deutschland. Also haben wir quasi zweimal die Alpen überquert. Genau, das war dann so ein bisschen die Idee, dann einfach mal die Alpen im Sommer zu erleben. Das hatte ich bisher nur einmal. Und auch da entpuppte sich das Fahrrad einfach wieder so als perfekt irgendwie, um Gegenden kennenzulernen.
Hast du das auch filmisch begleitet?
Nee, tatsächlich nicht. Also in dem Fall war es ein Urlaub, weil ich merke auch, so eine Dokumentation zu drehen über so eine Reise, gerade auch wenn man sich quasi selbst filmt, es ist ja auch einfach, dass du erstmal gedanklich natürlich auch der Kameramann bist, aber dass du natürlich auch physisch dann ein Stativ aufbaust, um eine Szene noch zu filmen, die du gerade gesehen hast. Und manche Wege doppelt fährst und so weiter. Also es ist natürlich auch ein gewisser Zeitaufwand und du änderst natürlich auch immer mal deine Perspektive, ne, vom Protagonisten zum Kameramann. In dem Fall habe ich einfach gesagt, so hey, ich mache ja jetzt ein bisschen Urlaub und einfach nur mal so Fahrradreisen. Eine Kamera kann ich aber nicht zu Hause lassen, weil ich auch einfach gern vor allem Landschaften fotografiere. Und ja, dem habe ich mich dann so ein bisschen auf dieser Reise gewidmet. Mhm.
Jens, ich bedanke mich sehr. Vielen, vielen Dank. Ich durfte den Film ja schon mal gucken, also kann ich auch euch nur ans Herz legen. Das ist ein wirklich schön, ich weiß gar nicht, ist es ein Roadmovie? Ist es fast gar nicht, aber es hat etwas davon. Also du nimmst die Leute ja mit, auch durch das, was dich da bewegt und was du da erlebst. Ich finde es einfach schön, das lohnt sich in jedem Fall. Schaut es euch also an. Ich sage danke, Jens.
Ja, vielen Dank an dich, Martin.
Ja, dann viele Grüße in schöne Greifswald, was ja auch so immer eine Reise wert ist.
Auf jeden Fall.
Bis dann. Ciao.
Danke, ciao.